Ja, es ist gut, wenn wir zur Ruhe kommen vom Alltag, von der Arbeitswoche, die am Sonntag uns versammeln. Vergangenen Sonntag wurde auch Technik vorgestellt. Die wollte ich heute gerne mal ausprobieren. Ein Headset. Also die Mikrofone sind abgeschaltet. Ich kann auch mal zu euch rüberschauen und hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich habe allerdings nicht vor, wie Joyce Meyer jetzt vor euch herumzulaufen. Wer schon mal Bibel-TV gesehen hat, hat sich vielleicht da auch gefragt, warum sie das wohl tut. Ich möchte noch mal erinnern an unser Eingangslied. Wir haben gesungen, gut, dass wir einander haben und dass wir lernen, wie man streiten und sich lieben kann. Darum soll es uns heute gehen. Streit, Schlichtung, Problem, Lösung. Konfliktbewältigung aus biblischer Sicht. Keiner streitet gerne, nehme ich hoffentlich an, bis auf wenige Ausnahmen. Ich kenne auch Menschen, die das gerne tun. Streit suchen und sich daran erfreuen, wenn sie dann gewinnen im Gespräch. Jeder Mensch hat ein gewisses Harmoniebedürfnis. Möchte mit den Menschen, mit denen er zusammenlebt, besonders natürlich in seiner Familie, in der Gemeinde, den Nachbarn, den Freunden, dort, wo man arbeitet, im guten Verhältnis miteinander auskommen. Das ist wichtig. Wenn es Streit gibt, kann es ein Problem werden. Spanien und Katalonien sind das beste Beispiel in den letzten Wochen und Monaten. Sie reden nicht mehr miteinander. Es gibt keine Gespräche, es gibt keine Kompromissangebote, nur noch Ultimaten und das Verhältnis ist vergiftet. Die eine Hälfte der Bevölkerung ist dafür, die andere dagegen. Ein Volk, was sich entzweit hat. Auch Christen streiten mitunter. Ist eigentlich nicht so verkehrt, denn wir sollen ja unsere Meinungen austauschen. Das Problem ist nur, wenn wir schlecht streiten. Wenn wir keine Lust haben auf eine Lösung, wenn ohne Regeln gestritten wird und wenn es keine Versöhnung gibt. Ich erinnere mich da an unsere Familie. Der 5-Jährige streitet sich mit dem 18-Jährigen um den letzten Apfel, der noch in der Schale liegt. Und die Eltern wollen einen guten Rat geben, einen guten Ratschlag, ein Sprichwort: Der Klügere gibt nach. Ist ein gutes Wort, nicht? Ja. Und da sagt der Kleine: Also, der Apfel gehört mir. Der Große ist klüger als ich. Er muss nachgeben. Eine Sache, die derjenige, der dieses Sprichwort praktisch niedergeschrieben hat, sich nicht so gedacht hat. Und wie man doch Worte, vielleicht auch Bibelworte, verdrehen kann. Eine wichtige Rolle in unserer Streitkultur spielt unser Gewissen. Dass wir bei allem, was wir sagen, reden, denken, wie wir miteinander umgehen, ein gutes Gewissen haben. Ich habe mal nachgeschaut im Wörterbuch Gewissen. Was ist das eigentlich? Wo kommt es her? Es ist zusammengesetzt als Geheim und Wissen, also geheimes Wissen, Gewissen, und ist praktisch ein Wissen um unser sittliches Verhalten gegenüber Menschen oder auch gegenüber Gott. Und es klagt uns auch mitunter an, nämlich dieses Mitwissen um das, was ich getan, gedacht, geredet habe, ist praktisch ein Zeuge, ein innerer Zeuge für meine Tat. Es gibt dann Menschen, die können schlecht schlafen, sie haben Gewissensbisse, so als wenn ein Hund hinter ihnen her ist und sie ständig in die Waden beißt. Oder auch, mancher sagt: Mir schlägt das Gewissen, es gibt Gewissensschläge. Ich bin im Widerstreit mit mir selbst. Ein Erlebnis liegt schon über 30 Jahre zurück. In unserem Haus kann man ringsherum laufen. Und Kinder rennen gerne ums Haus. Und war wieder mal so ein Fall: Ich war im Garten, einer unserer Söhne rannte ums Haus und stieß ständig Schmerzensschreie aus. Aua, aua. Da habe ich ihn gefragt, bleib doch mal stehen, was ist denn? Tut's weh. Er sagt, ich kann nicht stehen bleiben, der Knüppel aus dem Sack ist hinter mir her. Ihr müsst jetzt nicht auf den Stefan schauen, er war es nicht. Ja. Ja, da hat einer Probleme, da hat einer einen Konflikt oder auch ein schlechtes Gewissen. Ich komme später wieder darauf zurück. Wir wollen uns jetzt einen Bibeltext zuwenden. Im 1. Korinther 10, ab Vers 23, da geht es auch um Konflikte, um Streit in der Gemeinde in Korinth. In Korinth gab es viel Streit. Der Apostel Paulus musste dort immer mal schlichtend eingreifen. Er soll ja 3 Briefe geschrieben haben, 2 sind uns erhalten. Ja, dann wollen wir uns einen Text lesen aus dem Kapitel 10, ab Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einladet und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, so esst nicht, um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern des anderen Gewissen beurteilt. Des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Denn seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Soweit unser Text, ja. Also, die Gemeinde war sich nicht einig in manchen Punkten und sie rufen hier Paulus an als Streitschlichter. Hier ist das eine Problem, um was es hier sich dreht, wo sie wahrscheinlich angefragt haben, was ist mit dem Fleisch, was unter bestimmten Bedingungen gekauft wird oder geopfert wird, wo wir manches wissen oder auch nicht wissen. Paulus ist also anerkannt, nicht von allen, aber wahrscheinlich vom überwiegenden Teil. Sag uns, was hältst du davon? Ja, Streitschlichtung braucht Zeit. Der Brief war ja nicht an einem Tag hin und an anderen Tag wieder zurück, wie es heute ist. Sicher vergingen darüber Wochen und da braucht man halt Geduld. Gebet ist wichtig, dass man über eine Sache betet und es überdenkt. Auch mal überschläft, Zeugen befragt. Beide Seiten sollten auf jeden Fall gehört werden. Nicht zu wundern der Geschichte von der Brüder Grimm, die sie aufgeschrieben haben, von dem Schneider, der hier mit Stockschlägen im Jähzorn seine 3 Söhne aus dem Haus treibt, weil er der verlogenen Ziege glaubt, ohne die anderen zu hören, sondern einfach im Jähzorn. Ihr habt es nicht mehr fertig gebracht, ihr was zu essen zu geben. Ich mühe mich hier ab, den ganzen Tag arbeite bis in die Nacht hinein für den Familienunterhalt und ihr seid alles Nichtnutzige. Weg mit euch, lasst euch nie wieder hier blicken. Ja, bis er dann später bittere Reue zeigt, als die Wahrheit offenbar wird. Ja, Eltern müssen sich oft als Streitschlichter bewähren. Denn ich habe festgestellt, Kinder streiten eigentlich fortwährend. Da ist man schnell in der Versuchung, den Knüppel rauszuholen. Verdankt euch, dankt euch nicht. Es ist nicht so einfach, auf diese Weise einen Konflikt zu lösen. Sondern es gehört auch dazu, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören. Und vielleicht auch nicht immer gleich einzugreifen. sondern einfach mal die Sache abzuwarten. Manchmal klärt sich vieles wieder von selbst. Ja, in unserem Bibeltext tauchen folgende Fragen auf. Also erstens, ist es erlaubt? Zweitens, ist es nützlich? Drittens, ist es erbaulich? Viertens, dient es dem Wohlergehen anderer? Das sind ganz allgemeine Prinzipien, die man natürlich auch auf alle anderen Gebiete in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Familie, im Umgang mit anderen Menschen anwenden kann. Wenn hier steht, alles ist erlaubt, ist es natürlich nicht im Absoluten gemeint. Denn es ist klar, ich kann nicht gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel Ehebruch, Mord, Diebstahl, Lüge, Lästerung. Das ist natürlich nicht erlaubt. Es geht ganz einfach nur um ganz Belangloses, moralisch Belangloses. Vers 23b weist darauf hin, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Dass bei dem, was erlaubt ist, was nützlich ist, nicht frage, ist es mir erlaubt, nützt es mir, erbaut es mich, sondern ich frage, erbaut es den Anderen, meinen Ehepartner, meine Kinder, meine Freunde, meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Ja, man kann es auf alles ausweiten, auf die Kleidung, die Unterhaltung, was ich für Witze erzähle, meinen Lebensstandard, wie ich den gestalte, was ich für Autos fahre, wie ich mich vergnüge, was ich für Hobbys betreibe. Alles im Blick auf den anderen. Nützt es ihm, erbaut es ihn, erfreut es ihn, stößt er sich daran. Und Paulus sagt auch, wenn ihr Fleisch kauft, so fragt nicht unbedingt nach der Herkunft. Hatten die Hühner, die hier gekauft werden, auch genug Auslauf? Waren sie glücklich? Sind die Schweine und die Rinder artgerecht gehalten worden? Oder ist der Chef des Schlachthofes ein Christ oder ein Atheist? Oder haben die Vorstände der großen Gesellschaft, die dahinter steht, was sind das für Leute? Wem gehören sie an? Was betreiben sie in ihrer Freizeit? Das alles, sagt Paulus, lasst mal außen vor. Das muss nicht sein, dass ihr euch darum Gedanken macht. Denn eben sagt, für was ich gedankt habe, das kann ich auch essen. Was ich, er schreibt es auch mal so an Timotheus, wenn es mit Danksagung genommen wird, dann ist es nicht verwerflich. Dann langt zu und lasst es euch schmecken. Es gibt viele belanglose, unnütze Streitfragen. Zum Beispiel gibt es so Klassiker, hatten Adam und Eva einen Bauchnabel. Sie sind ja geschaffen worden, sind ja nicht normal geboren, also hatten sie auch keine Nabelschnur und haben also auch nicht diese Geburtsnarbe, die wir alle haben. Darüber kann man sich streiten. Oder woher hatte Kain seine Frau? Wo ist die Bundeslade? Da gibt es verschiedene Theorien. Oder auch, was tat Gott eigentlich in der ewigen langen Zeit, bevor er die Erde geschaffen hat? Denn seit der Schöpfung hat ja Gott immer zu tun mit uns. Dass er alles richten muss, er ist ständig auf Achse, hat immer Arbeit. Was hat er vorher eigentlich getan? Hat er sich gelangweilt? Luther hat mal dazu etwas gesagt. Er wurde auch gefragt, was tat Gott in der langen Zeit vor der Schöpfung? Und er war da auch nicht gerade zurückhaltend. Er sagt, soll ich euch mal was sagen? Gott saß in einem Birkenwald und er schnitt Ruten für die Leute, die solche Fragen stellen. Damit war es beantwortet. Ja, und was mir aufgefallen war in unserem Text, das Wort Gewissen kommt 5-mal vor. Also das Gewissen ist schon eine wichtige Sache, die man beachten sollte. Ja, unser Gewissen. Wenn wir von Ungläubigen eingeladen werden, so macht euch kein schlechtes Gewissen. Soll ich dahin gehen? Wie wird es werden? Ja, dass wir vielleicht manchmal mit Bauchschmerzen und gar nicht gern so eine Einladung annehmen. Paulus sagt, fragt nicht, woher das Essen kommt, langt zu und genießt. Ist allerdings ein Bruder dabei oder eine Schwester, die vielleicht daran Anstoß nehmen können. Sagen wir mal, es gibt Kartoffelbrei und Blutwurst. Manche langen dazu und lassen sich schmecken, andere nehmen Anstoß. Dann sollte ich natürlich auch darauf verzichten. Wenn mein Bruder Anstoß nimmt, an dem, was etwas fraglich ist. Lade ich selbst Geschwister zum Mittagessen ein, muss ich natürlich auch Verschiedenes beachten. Sind es Geschwister, die verschiedene Speisen nicht mögen oder die sie auch nicht vertragen, die keinen Alkohol trinken dürfen, dann werde ich natürlich niemals Wein anbieten als Getränk. Daran könnten andere Anstoß nehmen und sie nehmen garantiert Anstoß. Und es würde mir nicht zur Ehre gereichen. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ja, Anstoß zu verursachen beschwert das Gewissen. Meines natürlich und auch das meines Bruders und meiner Schwester. Und es könnte auch Anlass zu üblen Gerede werden. Ich glaube, wir hatten schon mal in einem Gottesdienst so einen kleinen Sketch, wo einer zu einem Weisen kommt und sagt, du, ich muss dir mal was erzählen, ja, über den und den, da habe ich was erfahren. Sagt er, halt, warte mal, bevor du es mir erzählst, hast du erst durchgesiebt, durch die drei Siebe, was für Siebe. Na, das erste Sieb ist die Wahrheit. Ist das, was du mir erzählen willst, wahr? Nee, ich weiß es nicht. Könnte wahr sein, ich habe es auch bloß gehört. Gut, das zweite Sieb, ist es etwas Gutes? Nee, gut, ist es auf keinen Fall, aber ich will dir es trotzdem erzählen. Na, warte, nützt es mir? Oder nützt es dem anderen? Nützt es der Gemeinde? Nee, es nützt eigentlich nicht, es ist ja nicht was Gutes. Na, dann lass es sein. Da will ich es gar nicht wissen. Ich will mich und mein Gewissen nicht damit belasten. Ich möchte nicht, dass ich vielleicht dann aus irgendeinem Drang heraus weitererzähle. Etwas Unwahres, eine Lüge weitergebe und mich schuldig mache. Ja, zurück. Nochmal zu Grimms Geschichte. Der Knüppel aus dem Sack ist ja die, wo die drei Söhne dann aus dem Haus getrieben werden, aber sie finden alle Arbeit, sind in einer Lehre, der dritte beim Schreiner, und als er dann sich verabschiedet nach dem Gesellenbrief, kriegt er diesen Sack mit dem Knüppel drin und er sagt, das ist was ganz Besonderes, wenn dir jemand etwas Böses tut, so rufe einfach Knüppel aus dem Sack und dir wird Gerechtigkeit widerfahren. Aber eben nur, wenn dir jemand was Böses tut oder will. Gleichzeitig auch eine Warnung vor Machtmissbrauch. Missbrauche nicht das, was du hast, was dir gegeben ist, diese Gabe oder dieses Mittel, zu deinem eigenen Vorteil, um anderen Menschen zu schaden, um vielleicht selbst kriminell zu werden mit dieser Waffe, die du jetzt hast. Ein Knüppel ist ja keine Keule. Mit einer Keule werden Leute erschlagen, wird richtig gestritten, wird Krieg gemacht. Der Knüppel soll eigentlich nur zurechtweisen, drohen. Naja, jedenfalls, ich habe ihn dann gefragt, unseren Sohn, warum war denn der Knüppel hinter dir her? Naja, da war eine Katze, die hat so komisch geguckt, da hatte ich Angst und da habe ich sie mit Dreck beworfen. Da hat sie jemand gesehen? Nee, hat niemand gesehen. Na, der Jesus hat es gesehen. Da haben wir uns erinnert, es gibt ja dieses Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleine Hand, was du tust. Und er hat eben etwas gesehen, was ihm Angst gemacht hat, und seine Hand hat etwas Böses getan. Nachdem dann nun die Katze weggelaufen war, hat er Gewissensbisse bekommen und dann sich erinnert, jetzt droht vielleicht Strafe. Und da war halt jetzt mal der Knüppel aus dem Sack hinter ihm her. Kinder haben ja eine blühende Fantasie. Ja, habe mich auch erinnert, danke nochmal an den Mitarbeitern der Kinderstunde. Rolf Geweniger ist leider nicht mehr unter uns. Er hat damals noch Kinderarbeit geleitet. Gute Arbeit. wenn Kindern das hineingelegt wird, wenn sie etwas Böses tun, dass sie hinterher nicht sagen, ich bin der Stärkere, ich habe es weggejagt, hurra, sondern dass in ihnen etwas hineingelegt wurde, vielleicht auch in uns hineingelegt wurde, wo wir erkennen, Gott spricht jetzt zu uns. Das war nicht in Ordnung. Ja, holt Gott den Knüppel hervor, wenn wir etwas Böses tun? Römer 2, Vers 4 erinnert uns Paulus daran an Gottes Reichtum, seine Güte, Geduld und Langmut. Gut, dass das Gottes Eigenschaften sind. Dass das nicht, uns nicht sofort auf die Finger haut oder auf den Hintern oder hinter die Ohren, wenn wir versagen in unserem Glaubensleben. Wie schaue ich andere an? Was empfinde ich, wenn andere mich ansehen? Ich hoffe, ich habe nicht einen Ausdruck, dass ihr jetzt Angst vor mir habt und sagt, das war heute eine Predigt. Also ich bedauere, dass ich überhaupt gekommen bin. Vor einigen Tagen kam was in den Nachrichten, da hat im westfälischen Kandel ein 15-Jähriger seine Mitschüler erstochen. Es ging um die Gründe, warum hat er das getan? Na, der hat meine Mutter so komisch angeguckt. Das ist erschreckend. Wenn Menschen zu solchen Handlungen fähig sind, nur weil ein anderer komisch geguckt hat. Ja, in der Öffentlichkeit sagt er, hat die Katze mit Dreck beworfen, werden auch andere mit Schmutz beworfen, aber dann eher verbal. Es werden Worte gebraucht, die schmutzig sind, die andere verletzen. Man spricht auch von sogenannten Schlammschlachten. Der Abgeordnete Mike Lehmann hat kürzlich im Anhaltinischen Landtag in Magdeburg gesagt, und Sie alle, Sie haben Blut an den Händen, also die anderen Abgeordneten. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge reinkommen und hier Terrorakte begehen. Ihr seid schuld. Eine sehr gewagte Aussage. Anderen so etwas vorzuwerfen, die vollkommen unschuldig sind, sie mit Dreck, mit Schlamm zu bewerfen. Und Jakobus erinnert uns auch in seinem Brief daran, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit dieser Zunge, mit der wir Gott loben, mit der wir mit anderen Menschen freundlich reden, diese Zunge, mit der wir Gutes tun, die kann auch so viel verderben, so viel Zwietracht ziehen. Damit können wir auch Lügen verbreiten. In Sprüche 18, Vers 19 sagt uns Gottes Wort, ein getäuschter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester einmal enttäuscht haben, ist es schwer, wieder Zugang zu finden zu seinem, zu ihrem Herzen. Da müssen wir schon lange belagern, wie eben die befestigte Stadt oder die Burg, ehe wir wieder Zugang bekommen, ehe die Zugbrücke wieder runtergeht und das Tor offen ist, um zu seinem Herzen, zu ihrem Herzen Zugang zu bekommen. In der Geschichte der Gemeinde, der Gläubigen, war am Anfang alles in Ordnung. Da steht in der Apostelgeschichte 4, Vers 2, sie waren ein Herz und eine Seele. Kein Streit, keine Konflikte. Sie hatten alles gemeinsam, sie versammelten sich und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Aber aus den 12, da werden ganz schnell 3000 und mehr. Und dann gibt es doch Spannungen. Da werden Geschwister übersehen und dann muss eine Lösung her. Gut, wenn Lösungen gefunden werden. Auch gut, wenn das Murren und das Grummeln gehört wird in der Gemeindeleitung. Und dass darüber beraten wird und um Gott darüber gebeten wird. Gott, gib uns einen Wink, was sollen wir tun, was ist gut. Der Petrus tauft Cornelius, insofern ist Streit da in der Gemeinde. Jerusalemer Brüder sagen, du bist bei Ungläubigen eingekehrt, bist in ihr Haus gegangen, hast mit ihnen gegessen. Du hast dich verunreinigt. Nach jüdischem Brauch? Richtig. Aber Petrus darf reden. Ihm wird nicht einfach nur etwas an den Kopf geworfen, sondern er darf sich rechtfertigen. Er darf seine Sichtweise weitersagen. Und dann dürfen auch die, die vorher eine ganz andere Sichtweise hatten, plötzlich erkennen, jawohl, wir hatten Unrecht. Bitte entschuldige. Das steht zwar so nicht hier, aber ich bin überzeugt, dass das ihre innere Haltung war. Aber damit noch nicht vom Tisch. Es kocht wieder hoch. In Apostelgeschichte 15, nach der ersten Missionsreise, da berichten auch Paulus und Barnabas von dem, was Gott unter den Heiden, unter den Völkern getan hat. Und dann kommen wieder welche und sagen, ja, aber sie müssen das Gesetz halten. Sie müssen sich beschneiden lassen, sonst gibt es keine Rettung. Und dann muss wieder ein Leitungsteam zusammentreten. Hier ist es praktisch eine Konferenz, bekannt auch unter dem Apostelkonzil in Jerusalem. Sie müssen darüber beraten und letztendlich eine Lösung finden. Zur Klärung von solchen Streitigkeiten, solchen Konflikten sind drei Dinge wichtig. Erstens Hörbereitschaft und ernsthafte Prüfung. Hört zu, hört alle Seiten an und prüft, was es zu sagen hat. Dann eine schriftbezogene Diskussion. Nehmt die Bibel zur Hand und prüft alle Aussagen, was sagt Gottes Wort dazu. Und drittens eine einmütige, geistgeleitete Entscheidung. Eine Entscheidung, wo alle dazu stehen. Und dann wird es bekannt gegeben. Ja, aber nicht immer geht es so gut aus. Kurz danach gehen Paulus und Barnabas auf die zweite Missionsreise und da heißt es, sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Man glaubt das kaum. Dieses Team, was so gut gewirkt hat in der Welt, in der griechischen Welt, in Kleinasien, die trennen sich plötzlich. Warum? Paulus, Barnabas, das war doch der Mentor des Paulus. Er hat Paulus aus Tarsus geholt. Vielleicht hätte Paulus bis an sein Lebensende dort gesessen und Zelte gefertigt, wenn Barnabas nicht gewesen wäre. Und jetzt das. Es gibt Dinge, die müssen wir eben einfach aushalten. Aber es hat ja einen Vorteil. Es sind dann eben zwei Missionsteams entstanden. Es gibt auch Gemeinden, die sich trennen oder auch die sich teilen. Und es muss nicht sein, dass beide Gemeinden getrennte Wege gehen. Es können beide Gemeinden auch wachsen und können auch wieder zusammenfinden. Wie es eben auch bei Paulus und Johannes Markus war, dass sie wieder versöhnt wurden und Frieden gefunden haben. Eigentlich ging es auch nur um Belangloses, eine Personalfrage. Wer soll jetzt diesen Posten übernehmen? Wer soll die Technik betreuen? Wer den Gemeindebrief schreiben? Wer soll verantwortlich sein für diese und jene Dinge? Wer macht Kinder- und Jugendarbeit? Und wenn es da Streit gibt, ist es nicht einfach. Ja, Hörbereitschaft und ernsthafte Prüfung. Ich erinnere mich, als ich noch gearbeitet habe, hatten sie mich mal als Betriebsrat gewählt. Dann kam ein Arbeitskollege, hat gesagt, der Chef hat gesagt, ich soll am Sonntagabend arbeiten. Darf er das eigentlich? Ich sagte, nee, das darf er nicht. Er muss vorher einen Betriebsrat fragen. Das hat er nicht gemacht. Aber ich rede mal mit ihm. Ja, bei der Anfrage wurde mir dann gesagt, na, ich muss den Betriebsrat nicht fragen, denn ich habe einen Kollegen gefragt, kannst du am Sonntagabend kommen? Wir brauchen dich. Und da hat er ja gesagt. Ansonsten kann es auch angeordnet werden, dann eben mit Zustimmung des Betriebsrates. Ja, da sitzt man hier zwischen den Stühlen. Wie entscheiden? Ja? Wie den Frieden wiederherstellen? Eigentlich, ja, und dann bekommt man auch zu hören, ich bin enttäuscht von dir. Ich hatte gedacht, du kannst den Chef überreden, dass ich nicht kommen muss. Er musste auch nicht kommen. Er hätte einfach nur den Mut sollen haben, zu sagen, nee, passt mir nicht, ich habe anderes vor. Kann doch jeder machen. Muss man denn aus Angst vor einem anderen Menschen sich verleugnen? Wie streitet Jesus? Matthäus 9, Vers 9 bis 13 wird ihm vorgeworfen, du hast mit Sündern und Zöllnern gegessen. Und Jesus, da kennt sich aus in der Schrift, er antwortet eben mit einem Bibelwort aus Hesea 6, Vers 6. Na, ich will doch mal aufschlagen. Ja, das ist immer gut, wenn wir immer zu antworten wissen. Das schreibt Paulus ja auch einmal. Überlegt euch immer und habt immer eine Antwort, wenn ihr wegen eures Glaubens gefragt werdet. Ja, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, sagt Jesus den Pharisäern. Dann später werfen sie ihm wieder vor, deine Jünger, die missachten das Sabbatgebot. Die sind hier in den Wäldern und arbeiten dort. Nämlich die pflücken Ehren, weil sie Hunger haben und essen. Das ist nicht erlaubt. Ja. Und wieder sagt der Jesus ihnen ein Wort. Wie viel vorzüglich ist es nun ein Moment. Nochmal, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Sagt ihnen ein Wort aus 2. Mose 16. Es geht dann weiter. Matthäus 15. Da haben sie die Jünger wieder erwischt. Sie haben sich vor dem Essen die Hände nicht gewaschen. Ja, warum waschen deine Jünger? Warum wir betreten den Jünger der Überlieferung, der Ältesten? Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Ja, es ist ja Gepflogenheit, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Aber wir tun das aus hygienischen Gründen, nicht aus religiösen. Aber hier wird es ihnen vorgeworfen. Sie verletzen das Gesetz, die guten Sitten. Sie erregen Anstoß. Und er sagt ganz klar, Heuchler, trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Sie waschen sich die Hände, aber in ihren Herzen bleiben sie unrein. Und später bei der Tempelreinigung greift ja Jesus zu ganz drastischen Mitteln. Da holt er wirklich den Knüppel heraus. Er macht eine Geißel aus Stricken, treibt die Händler heraus, die Taubenverkäufer, schmeißt die Tische der Wechsler um. Er erregt viel Anstoß und Unmut. Wenn es um Gottes Heiligkeit geht, um Gottes Haus, da kennt er keine Kompromisse. Da werden nicht nur Bibelstellen zitiert, da handelt Jesus. Eben mit, man kann diese Geißel ja auch als Knüppel bezeichnen. Da gibt es keine Kompromisse. Zum Beispiel Ehe für alle, was der Bundestag beschlossen hat, habe mich gefreut, in der internationalen Gemeinde hing eine Petition aus zum Unterschreiben. Bitte unterschreibt, wir schicken das nach Bayern, denn nur in Bayern ist der Bayerische Landtag noch in der Lage, dieses Gesetz zu kippen, indem sie Verfassungsbeschwerde einlegen in Karlsruhe. Wir haben noch die Möglichkeit, nicht nur zu beten, wir können auch tätig sein. Oder das Werbeverbot für Abtreibung soll abgeschafft werden. Wir können zu unseren Landtagsabgeordneten gehen, zu unseren Bundestagsabgeordneten und ihnen mitteilen, wir möchten das nicht. Bitte stimme dagegen, wenn solch ein Antrag eingereicht wird. Diese Möglichkeit gibt es noch. Wir lernen, wie man streiten und lieben kann. Wie macht es Jesus? Jesus gestaltet Konflikte aktiv. Er wird persönlich und Jesus will seine Konfliktpartner gewinnen. Das Ziel ist die Versöhnung. Zurück nochmal zur Begebenheit von unserem Sohn. Der Sohn rennt ja immer noch ums Haus. Ja, das schlechte Gewissen versetzt ihm Schläge. Und was kann man dann jetzt machen? Ich hatte gesagt, bleib doch mal stehen. Er kann nicht stehen bleiben. Also habe ich dann in der nächsten Runde gerufen, Knüppel in den Sack. Hat er sich hingesetzt, hat gesagt, ach, endlich. Hätte es nicht mehr lange ausgehalten. Ja. Man muss das Zauberwort wissen. Ja. Es gibt einfache Zauberwörter, Bitte und Danke zum Beispiel. Das öffnet die Herzen der Menschen. Das öffnet Geldbörsen, das öffnet Türen. Natürlich kann man nicht alles bewirken. Ein Bibelwort sagen und alles ist gelöst. Ja. Es gehört dazu, dass wir Kenntnis haben von Gottes Wort. Dass wir eben jeden Menschen auch antworten können, wenn es um unser Glaubensleben geht. Und dass wir auch beurteilen können, wenn wir etwas hören, ob wir es weitersagen und wie wir es weitersagen. Ob wir Gutes verbreiten oder weniger Gutes. Es gibt Dinge, über die dürfen wir getrost streiten. Zum Beispiel, welche Bibelübersetzung verwendet wird. Natürlich ist alles erlaubt in dieser Frage. Aber wenn Brüder und Schwestern Anstoß daran nehmen, dann halte ich mich doch lieber zurück und gehe auf sie zu und suche das, was ihnen nützt, was sie erbaut, was sie erfreut. Nochmal zusammenfassend unsere Verhaltensweisen. Ist es erlaubt? Ist es nützlich? Ist es erbaulich? Dient es anderen? Kann ich reinen Gewissens alles kaufen? Ich darf mich von Ungläubigen einladen lassen. Ich soll in meinem Verhalten den Bruder, die Schwester im Blick haben. Und ich soll keinen Anlass zu üblen Gerede geben und auch nicht selbst übel weiterreden. Und mit meinem Verhalten möchte ich letztendlich Gott ehren und in Streitigkeiten versöhnend wirken. Mir ist zum Thema Streit und Schlichtung, Problemlösung, habe ich diese Anekdote gelesen über aus dem Orient. Ein Scheich reitet durch die Wüste, in einer Oase trifft er drei Söhne, die sich streiten. Er fragt, ob er helfen kann. Sie sagen, ja, unser Vater, der hat uns 17 Kamele hinterlassen. Und in seinem Testament hat er geschrieben, der erste soll die Hälfte erben, der zweite ein Drittel, der dritte ein Neuntel. 17 Kamele lassen sich weder durch zwei noch durch drei noch durch neun teilen. Man könnte sagen, das Testament war nicht gut. Der Vater konnte nicht rechnen. Man könnte aber auch sagen, er wollte seine Söhne prüfen, ob sie sich trotzdem verstehen, ob es funktioniert. Gut, wenn ein Streitschlichter da ist, der helfen kann. Der Scheich stellt einfach sein Kamel zu den 17 dazu, da waren es 18. 18 durch 2 sind 9. Der älteste Sohn erhält 9 Kamele. Der zweite Sohn, 18 durch 3 ist 6. Er erhält 6 Kamele. 12. Nee. Entschuldigung, ja. 18 durch 2 ist 9. Und 18 durch 3 ist 6. Er hält 6 Kamele, sind 15. Und der letzte, 18 durch 9 ist 2. Er hält 2 Kamele. Also 9 plus 6 plus 2 ist 17. Eins bleibt übrig. Der Scheich steigt auf sein Kamel und reitet glücklich davon. Und die Söhne sind versöhnt und teilen das Erbe, so wie es der Vater sich gedacht hat. Gut, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir darauf vorbereitet sind und wenn wir nicht auf unseren eigenen Vorteil achten. Der Scheich hatte nichts davon. Er hätte ja auch sein Kamel verlieren können. Auch das müssen wir manchmal einplanen, dass wir bei einem Streit, wenn wir schlichten, dass wir auch etwas verlieren, dass es uns etwas kostet. Ja, wir hatten gesungen und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Wir wollen am Schluss noch ein Lied singen, wo es auch um das Miteinander geht, wie wir miteinander umgehen. Das Lied 397, da heißt es, wie wir miteinander reden, wie wir uns dabei begegnen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Das Lied 397.